Ja, du hast recht, es ist gerade tatsächlich aktuell ein neues Buch rausgekommen, vor 2 Wochen ungefähr, unter dem Titel Eine Welt ohne Hegemon. Das beschäftigt sich mit, wie soll man das nennen, mit der Revolte des globalen Südens. Also der Schwellen- und Entwicklungsländer der ehemaligen Kolonien. Und es beschäftigt sich auch mit der Frage, wie das überhaupt sein kann, dass da jetzt, also dass der globale Süden halt revoltiert. Das hat eine ökonomische Grundlage, also oder verschiedene Grundlagen, ganz zentral eine ökonomische, und darum geht es eben in diesem Buch. Aber gut, mit unserem Thema heute hat es nicht direkt was zu tun. Das wäre ja die aktuelle Aufrüstung der Bundesrepublik Deutschland, beziehungsweise überhaupt die militärische Lage. Denn es ist ja so, und das muss man bei dem ganzen Thema, glaube ich, berücksichtigen, es gibt diese gewaltige Aufrüstung gerade, auf die ich gleich näher eingehen möchte, aber die findet nicht im luftleeren Raum statt. Die findet in einer Situation statt, wo die Bundeswehr seit 25 Jahren im Ausland operiert und da auch schon einiges hinter sich hat. Und ich denke, vor diesem Hintergrund, da muss man sich ein paar Sachen in Erinnerung rufen. Erstmal den Einsatz in Afghanistan, den die Bundeswehr im NATO-Rahmen mit vollzogen hat und den sie im NATO-Rahmen mit verloren hat. Ne, das ist nicht unbedingt die Wahrnehmung, die wir hier über die Medien mitkriegen. Da wird dann gesagt, ja gut, die Afghanen wollten uns nicht mehr, sie sind halt rausgegangen. Aber die internationale Wahrnehmung ist schon die zutreffende, dass es nämlich völlig gescheitert ist, was die dort angestellt haben, dass sie raus mussten aus dem Land, wenn sie nicht die Kosten wirklich unendlich in die Höhe treiben wollten. Das heißt also eine strategische Niederlage in Afghanistan. Und es kommt jetzt noch eine zweite dazu, nämlich genauso eine Niederlage im Sahel. Aus Mali ist die Bundeswehr inzwischen raus und die Sahelstaaten, Niger hat es jetzt geschafft, sogar einen US-Drohnenstützpunkt zum Abzug zu kriegen. Also das ist wirklich eine gewaltige Leistung. Und da ist die Bundeswehr noch drin in Niger und der Pistorius versucht gerade alles, um zu erreichen, dass sie dort auch bleibt. Aber ich würde mal tippen, seine Chancen sind nicht besonders gut. Das heißt also, die Bundeswehr ist in einer Situation, wo sie eigentlich 2 Niederlagen kassiert hat. Nicht militärische Niederlagen in dem Sinn, dass sie unter hohen Opfern hier wirklich hätte fliehen müssen. Aber gut, fliehen musste sie aus Afghanistan ja fast schon doch. Und ein zweiter Punkt, der auch in der allgemeinen Wahrnehmung gerne unterschlagen wird, ist, dass von den Bundeswehreinsätzen, die 1999 ja gestartet wurden, da gibt es 2, und zwar sogar in Europa, die immer noch nicht beendet sind. Nämlich in Kosovo und in Bosnien-Herzegowina. Und die Entwicklung ist so, dass die Bundeswehr sich gezwungen sieht, im Kosovo eher ihre Truppen wieder aufzustocken, weil dort alles schiefläuft aus Sicht eben der Bundesregierung. Und in Bosnien, da waren sie schon mal draußen. Ne, da sind die vor über 10 Jahren schon mal abgezogen. Und jetzt mussten sie wieder Truppen hinverlegen nach Bosnien-Herzegowina, weil dort die Sache halt überhaupt nicht rund läuft aus Sicht eben der Bundesrepublik und auch der EU. Insofern denke ich, bei der ganzen Betrachtung des Militärwesens in Deutschland, der Auslandseinsätze, der Aufrüstung, muss man sich klar machen, dass die tatsächlich schon Blessuren davongetragen haben, die wir hier halt nicht aufgetischt kriegen, logischerweise. Ne? Aber in der Außenwahrnehmung sind das Blessuren. Ja, vielleicht ganz kurz noch zum Einstieg. Da ich gerade auf ein paar Einsätze eingegangen bin. Hier ist eine Karte, die stammt von der Bundeswehr selber. Da sind diejenigen Länder eingezeichnet, in denen deutsche Soldaten stationiert sind, in der einen oder anderen Form. Und woraus mir jetzt nur ankommt, ist, dass man sehen kann, es gibt einen klaren Schwerpunkt hier in Ost- und Südosteuropa. Gut, das hier wären Bosnien und das Kosovo, aber hier Baltikum, Slowakei, Rumänien. Und es gibt einen klaren Schwerpunkt hier im Nahen und Mittleren Osten. Da möchte ich nachher jeweils noch mal näher drauf eingehen. Das ist für die Geschichte wichtig hier in Afrika. Das sind nur ganz kleine Beobachtungseinsätze. Und in Niger, wie gesagt, der Einsatz, der vielleicht jetzt mutmaßlich auf der Kippe steht. Das heißt, das können wir heute, denke ich, auch außen vor lassen. Gut, das wäre sozusagen, was die Einsätze angeht, der aktuelle Stand. Was die Aufrüstung selbst angeht, das ist ein sehr komplexes und verwickeltes Kapitel. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass es mit der sogenannten Zeitenwende einen gewaltigen Rüstungsschub gibt. Also bekannt ist ja dieses 100 Milliarden Euro schwere sogenannte Sondervermögen, wo selbst der Bundesrechnungshof sagt, man müsste es eigentlich Sonderschulden nennen, weil es ist faktisch nichts anderes als eine Schuldenaufnahme, um den Militärhaushalt verdeckt zu erhöhen. Aber gut, damit ist tatsächlich eine gewaltige Aufrüstung verbunden. Die ist allerdings nicht neu und sie findet auch in einer doch nicht ganz einfachen Situation statt, rein militärisch gesprochen. Eigentlich ist es so, wenn man genauer hinschaut, dass die massive Aufrüstung nicht 2022 angefangen hat. Da hat sie einen gewaltigen Schub bekommen, aber eigentlich hat sie angefangen 2014. Und 2014 war in mehrfacher Hinsicht, also als Reaktion auf die Aufnahme der Krim in die Russische Föderation. Das war der Punkt, wo eben auch die Bundesregierung gesagt hat, wir müssen Russland stärker unter Druck setzen, wir müssen auch militärisch wieder aufrüsten. Und da ging tatsächlich die neue Aufrüstungswelle los. Es ist eine neue Aufrüstung gewesen und das verursacht bis heute noch Schwierigkeiten. Das ist ja ganz einfach so. In den 2000er Jahren hat die Bundeswehr klar orientiert auf ein Einsatzszenario, sowas wie Afghanistan oder wie die Piratenbekämpfung am Horn von Afrika, solche Dinge halten. Also Aufstände bekämpfen, vielleicht gegen schwache Staaten vorgehen und gegen irreguläre Kräfte wie Terroristen, also Terrororganisationen oder, also Stichwort Al-Qaida, oder eben Piraten vorgehen. Deswegen haben die, das ist ein Beispiel, deswegen haben die zum Beispiel eine neue Fregatte entwickelt in den 2000er Jahren. Und das ist die Fregatte, die ist im Deutschlandtempo entwickelt worden. Also sie ist erst jetzt im Einsatz, aber sie ist halt genau spezialisiert auf die Einsätze von damals. Das heißt, die kann irgendwie lange in fernen Weltgegenden operieren, 2 Jahre am Stück. Die hat auch die Möglichkeit, Spezialtrupps an Bord zu nehmen. Die hat die Möglichkeit, Schnellboote, mit denen man Piraten jagen kann, lauter solche Dinge. Aber die hat nicht zum Beispiel eine wirklich effiziente Flugabwehr. Ne? Weil gegen Al-Qaida und Piraten braucht man keine Flugabwehr. Und man muss auch keine U-Boote bekämpfen, denn auch Piraten haben keine U-Boote. Aber genau das ist das, wo ab 2014 klar ist, das braucht man wieder. Ne? Weil es seit 2014 ist klar, man rüstet nicht nur, aber auch gegen Russland. Aber 2014, da waren, wie gesagt, diese im Deutschlandtempo entwickelten Fregatten noch überhaupt erst in Entwicklung und im Bau. Und jetzt erst sind sie im Einsatz. Das heißt, da ist wirklich so einen Backlog da praktisch, so einen Rückstand. Inzwischen planen die Fregatte 126, die ist schon im Bau, und sie planen sogar schon die Fregatte 127, nämlich für die aktuellen Kriegsszenarien. Aber ihr könnt euch ausmalen, das verzögert. Also da ist wirklich Sand im Getriebe bei denen, und zwar welcher, den sie selbst mit ihren Planungen reingestreut haben sozusagen. Aber gut, damit haben die zu kämpfen, aber das macht die Sache nicht besser, dass sie aufrüsten. Man sieht es auch daran, dass bis 2014, da wurden Kampfpanzer abgeschafft. Ne? Also die Leos, die wurden entsorgt oder irgendwo bei Rheinmetall untergestellt oder KMW, weil man die halt, man hat gedacht, die braucht man nicht. Ne? Piraten greift man nicht mit dem Kampfpanzer an. Aber, wie gesagt, seit 2014 ist klar, die Kriegsszenarien sind wieder andere. Man muss gegen Russland sich militärisch rüsten, also gegen eine militärische Großmacht. Und eben der Großmächtekrieg ist das, was wieder auf der Tagesordnung steht. Eventuell auch Richtung China, aber dazu später ein bisschen mehr. Insofern ist da auch tatsächlich 2014 die Wende erfolgt, hin wieder zur Beschaffung von Kampfpanzern und anderem Gerät. Gutes Beispiel auch die Wehrpflicht, ne? 2011 ausgesetzt. Ausgesetzt, nicht abgeschafft. Das heißt, da gab es tatsächlich Leute, und ich denke, in dem Fall waren die tatsächlich eher in der Union oder vor allem da zu verorten, die gesagt haben, langfristig wird es nicht so sein, dass wir immer Piraten und Al-Qaida bekämpfen, sondern langfristig steht auch wieder möglicherweise eine Auseinandersetzung mit Russland auf der Tagesordnung. Also sollten wir die Wehrpflicht nicht komplett abschaffen, sondern bei Bedarf wieder auf sie zurückgreifen können. Und aus Sicht der Herrschenden zeigt sich jetzt, die haben richtig gelegen. Ne? Der Machtkampf gegen Russland kommt ja wieder. Zum Thema Aufrüstung, wie gesagt, sie läuft jetzt in beschleunigtem Tempo. 2014 gab es erstmal den NATO-Gipfel in Newport in Wales, auf dem das 2%-Ziel beschlossen wurde, also 2% der Wirtschaftsleistung sollen ins Militär gesteckt werden. Das ist was bekanntermaßen die Bundesregierung nicht in vollem Tempo erledigt hat. Aber man kann ganz deutlich sehen, dass seit 2040 wirklich der Rüstungshaushalt steigt. Also es wird aufgerüstet, und der große Push ist dann aber tatsächlich ja 2022 mit dem Ukraine-Krieg gekommen, auf den die Bundesregierung mit einer forcierten Aufrüstung reagiert hat. Auch, dass die Bundeswehr-Sollstärke erhöht werden soll, ne, das ist nichts Neues. Das ist nach 2014 beschlossen worden, dass man eben gesagt hat, man orientiert tatsächlich wieder auf den Großmächte Krieg möglicherweise gegen Russland und will deswegen halt die Bundeswehr-Sollstärke eben aufstocken. Da sind die schon seit Jahren dabei. Es gelingt nicht wirklich. Zeitweise geht die Zahl sogar zurück, weil niemand zur Bundeswehr will. Die aktuelle Debatte über Wehrpflicht, ihr kriegt sie sicherlich alle mit. Auch das, was aus Sicht der Herrschenden keine glückliche Sache ist. Denn im Prinzip braucht man für das ganze Kriegsgerät, das heute verwendet wird, und die ganze IT, die dabei ist, da braucht man halt tatsächlich wirklich Leute, die gut ausgebildet sind, die sich da wirklich einarbeiten und die auch wirklich die Fähigkeit dazu haben. Auf der anderen Seite zeigt ja auch gerade der Ukraine-Krieg wieder, dass es eben ohne das klassische Kanonenfutter auch nicht geht. Ne, sieht man ja heute jeden Tag eben in der Ukraine und insofern auch wieder die Debatte über die Wiedereinführung oder Wiederaktivierung der Wehrpflicht, eben um dieses Kanonenfutter beizukriegen. Die Bundeswehr klagt regelmäßig darüber, dass ihr Gerät in einem so schlechten Zustand ist und dass sie eigentlich viel mehr braucht als die 100 Milliarden Euro. Das hat zwei Seiten, denke ich, diese Geschichte. Das eine ist, dass tatsächlich das Bundeswehrmaterial offensichtlich nicht im besten Zustand ist. Es gab vor 1,5 Jahren ein Manöver. Da haben die unter anderem 18 Puma-Panzer eingesetzt und von denen sind im Lauf dieses nur wenige Tage andauernden Manövers kaputt gegangen. Ihr dürft raten, 18. Ne? Also wirklich Volltreffer. Nun muss man dazu sagen, das ist eigentlich immer schon so gewesen. Also so Klagen, dass es bei der Bundeswehr, dass das alles eigentlich nur Schrott ist, was da steht, das kenne ich schon aus den 80er Jahren noch, als ein Freund von mir bei der Bundeswehr war und der hat gesagt, ach Gott, wenn da irgendwas passiert, dann soll ich mit dem Ding da fahren. Auf der anderen Seite, denke ich, muss man sehen, dass ich denke, in keiner Streitkraft weltweit wirklich immer alles Militärgerät in einem Top-Zustand ist. Großbritannien zum Beispiel, also wo ich lebe, die haben vor 1,5 Jahren haben die einen ihrer zwei Flugzeugträger zu einem großen NATO-Manöver geschickt. Tolle Sache, ne? Flugzeugträger läuft aus, kommt ein paar hundert Meter weit, dann zerbricht halt die Antriebsschraube. Peinliche Sache, der Ersatzflugzeugträger muss her. Selbe Geschichte im März, ne, diesen Jahres. Der andere Flugzeugträger fährt pompös aus zum NATO-Manöver, kommt ein paar hundert Meter weit, Antriebsschraube zerbricht. Wieder muss der andere zum Ersatzieren. Also da funktioniert auch nichts letztlich. Aber ich denke, man muss sich auch klar machen, dass das in gewissem Maß auch ein Normalzustand ist, dass solche Technik versagt. Und die Art und Weise, wie in Großbritannien damit umgegangen wird, ist eine andere. Ne, da wird nicht gesagt, oh, das funktioniert alles nicht, wir sind ja völlig am Ende. Die Militärs beschweren sich schon, ne, aber da wird gesagt, es ist immer kaputt, ne, irgendwas ist immer kaputt. Du musst halt sehen, wie du mit klarkommst. Und ich denke, die Klagen der Bundeswehr, die deuten nicht unbedingt darauf hin, dass gerade in Deutschland alles wirklich so ruiniert und am Ende ist, sondern es ist eher so eine spezifische Umgehensweise und eher ein Normalzustand in einem gewissen Maß auch. Das heißt also, da jetzt praktisch eine Entwarnung daraus abzuleiten, dass die Bundeswehr sowieso zu nichts fähig ist, das wäre, denke ich, auch verfehlt. Was die Rüstung angeht, das ganze Zeug muss ja hergestellt werden, das muss ja gebaut werden. Und da wird es jetzt interessant, auch was die innereuropäischen Verhältnisse angeht und auch was die internationalen Verhältnisse angeht. Die Bundeswehr rüstet natürlich am liebsten mit deutschen Waffen aus. Das ist im Prinzip völlig klar. Das heißt also, wenn die Panzer kauft, dann kauft sie welche, die Krauss-Maffei-Wegmann und Rheinmetall produziert haben. Das ist so. Und auch bei anderen Waffen, wenn sie deutsche Waffen kaufen kann, dann wird das natürlich gemacht. Das heißt also, der deutsche Imperialismus rüstet sein Militär natürlich mit deutschen Waffen aus, soweit das geht, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil man dann militärisch wirklich völlig unabhängig ist. Zum anderen, weil man natürlich auch die eigene rüstungsindustrielle Basis stärkt. Soweit das geht. Es zeigt sich aber, dass das mit dem modernen Kriegsgerät zumindest unter gegenwärtigen Umständen nicht immer und überall funktioniert. Ein Beispiel sind Kampfjets. Es gibt natürlich eine ausgefeilte Luft- und Raumfahrtindustrie in Deutschland, die große Kapazitäten hat, durchaus. Nur die Kampfjets, die zuletzt hier eingeführt wurden, nämlich die Eurofighter, die wurden aus gutem Grund in einem Konsortium gebaut, wo andere Länder dabei waren, Großbritannien, Italien. Weil man nämlich gesagt hat, wenn man das nur mit deutschen industriellen Mitteln macht, dann wird das so viel, dass es dann auch wieder ungünstig ist. Das heißt, man macht es besser auf einer europäischen Ebene, verteilt das da schon mit einem gewissen Schwergewicht in Deutschland, aber man zieht eben auch die industriellen Kapazitäten anderer Länder heran. Das ist was, was tatsächlich systematisch gemacht wird. Nicht bei allem. Wie gesagt, die alten klassischen Kampfpanzer, Rheinmetall entwickelt jetzt sogar einen neuen Leopard weiter. Das wird eine Weiterentwicklung eben des jüngsten Modells auf praktisch nationaler Basis. Nur da, wo es eben geht, baut man eben praktisch eben Rüstungsindustrien aus anderen europäischen Staaten mit ein. Das wird auch systematisch gemacht. Es gibt ja auf EU-Ebene verschiedene Programme, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Europäisierung der Rüstungsindustrie unterstützen. Eines der bekannteren Programme ist PESCO. PESCO ist so ein Programm, wo gesagt wird, dieses Programm soll unterstützen, dass die unterschiedlichen Streitkräfte in Europa enger zusammenarbeiten, dass vor allem die Rüstungsindustrien auch enger zusammenarbeiten. Also multinationale Rüstungsprojekte werden durch PESCO unterstützt. Das ist wiederum eine Sache, die spätestens an einer Stelle auch politisch heikel wird. Und das ist da, wo nämlich Deutschland und Frankreich kooperieren. Du hast es vorhin ja schon angesprochen, Andreas, die alten deutsch-französischen Rivalitäten, und die zeigen sich sehr, sehr deutlich bis heute in der Rüstungsindustrie. Übrigens, der Eurofighter, als der entwickelt wurde, war Frankreich noch mit dabei, als sie angefangen haben, den zu entwickeln. Dann ist Frankreich aber ausgestiegen und hat die Rafale gebaut, einen nationalen Kampfjet, während Deutschland mit dem Eurofighter weitergemacht hat. Und gut, das hat jetzt aber auch zur Folge, dass Frankreich praktisch in der Lage wäre, eigenständig einen Kampfjet zu bauen in einer vertretbaren Zeit. Deutschland wäre dazu, also die deutsche Rüstungsindustrie wäre nach gegenwärtigem Stand dazu wirklich nicht unbedingt in der Lage. Auch wieder was zeigt, dass sie tatsächlich in gewissen Bereichen auf eine Kooperation im Rahmen der EU angewiesen ist unter den gegenwärtigen Umständen. Das kann sich natürlich immer ändern. Diese deutsch-französische Rüstungskooperation ist eine auf der einen Seite sehr wichtige Sache, auf der anderen Seite auch eine sehr heikle Geschichte. Wichtig ist es aus zwei Gründen. Zum einen, weil natürlich die Kapazitäten der deutschen plus der französischen Rüstungsindustrie viel größer sind. Da kann man viel schneller, viel mehr Kriegsgerät bauen, als das nur eine Rüstungsindustrie in dieser Form könnte. Und auf der anderen Seite ist es so, dass solange man in EU-Rahmen operiert, das heißt also solange man dieses Bündnis verwendet, man ja auch im Rahmen dieses Bündnisses handeln muss. Das heißt, da ist Frankreich irgendwie mit dabei. Das bedeutet also aus Sicht des deutschen Imperialismus muss Frankreich natürlich eingebunden werden. Und deutsch-französische Rüstungsprojekte sind ein gutes Beispiel dafür. Also die Absicht, das zu tun, ist schon nachvollziehbar. Allerdings merkt man in der Praxis immer wieder, dass die Rivalitäten zwischen dem deutschen und dem französischen Imperialismus wirklich stark sind und auch immer wieder zu Problemen führen. Beispiel dieser Kampfjet. Bei diesem Kampfjet hat Frankreich tatsächlich technologischen Vorteil, weil die einfach die Rafale haben, dieses nationale Kampfflugzeug, das funktioniert und das deutsche Eurofighter-Konsortium ist da tendenziell eher im Rückstand. Allerdings sind die wiederum nicht bereit, Frankreich im Rahmen eines Projekts den Vortritt zu lassen, das sie jetzt in Arbeit haben. Nämlich, sie haben in Arbeit, einen gemeinsamen Kampfjet zu bauen. Dieses FCAS wird das abgekürzt, eine Future Combat Air System. Das ist im Prinzip so ein ganzes Luftkampfsystem, wenn man so will. Also das wird ein Kampfjet sein, der begleitet wird von Drohnenschwärmen, von einzelnen Drohnen, von allem, was man bis eben in Zukunft auch entwickeln wird. Und der unter Umständen dann auch eben in einer unbemannten Version fliegen kann. Ja, und dieses Future Combat Air System, also dieser neue Kampfjet der nächsten Generationen, einschließlich Drohnenschwärmen und allem möglichen anderen drumherum, wird eben von Deutschland und Frankreich gemeinsam gebaut. Und da gibt es massive Rivalitäten, weil eben die deutsche Rüstungsindustrie nicht bereit ist, Frankreich da den Vortritt zu lassen. Frankreich aber in gewisser Weise den Vortritt haben will, weil sie sagen, sie sind technologisch ein Stückchen weiter bei den Kampfjets. Und da gibt es so viele Reibereien. Das Ding ist seit 2017 geplant. Es gibt aber immer noch keine wirklich nennenswerten Fortschritte bei dieser Planung. 7 Jahre, in denen viel Zeit verplempert worden ist. Die haben ursprünglich gesagt, sie wollen 2040 diesen Kampfjet einsatzbereit haben. Und nach gegenwärtigem Stand, denke ich, kann man damit rechnen, dass er vielleicht 2045 fertig wird. Also das ist nach allen Kriegen, die in den nächsten Jahren laufen werden. Also, und das ist natürlich ein großes Problem, dass die Rivalitäten, die Reibereien zwischen Deutschland und Frankreich in der Kooperation, die als notwendig erachtet wird, aber so viel Reibungsverluste verursachen, dass genau diese deutsch-französischen Rüstungsprojekte langsamer als geplant vorankommen und deutlich verschleppt werden. Eine ganz ähnliche Geschichte auch mit dem Kampfpanzer, der gemeinsam von Deutschland und Frankreich dann entwickelt werden soll. Dann eben nicht mehr nur auf deutscher Basis, sondern dann eben tatsächlich auch binational. Auch dieses Ding ist seit 2017 geplant und wird immer wieder gewaltig verschleppt. Es wird auch immer wieder überlegt, das gleich ganz einzustellen. Und das vielleicht beste Beispiel, die Eurodrohne, auch die seit spätestens 2017 wirklich in Planung, eine gemeinsame Drohne. Die sieht im Prinzip so aus, wie man sich Drohnen 2017 vorgestellt hat. Also so ein bisschen wie diese alten US-Predator-Drohnen oder also was ist halt in diese wirklich großen Dinger, die rumfliegen, die erstmal überwachen, die dann auch schießen können. Aber das Ding ist, gerade die Drohnenkriegsführung hat sich ja in den letzten 2, 3, 4 Jahren wirklich revolutioniert. Das war unter anderem so im Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus. Das ist aktuell so im Ukraine-Krieg. Da findet eine Revolution der Drohnenkriegführung statt, sodass man jetzt schon sagen kann, falls das denen gelingt, die Eurodrohne zu bauen und falls die wie geplant 2028, 2029 einsatzfähig ist, dann ist das ein Oldtimer. Also da kann man mal fliegen lassen, dann wird sie abgeschossen und das war's. Das ist das gegenwärtige Szenario, also ein realistisches Szenario. Man sieht also die Versuche hier, diese Rüstung auch tatsächlich auf so eine EU-Komponente zu stützen und da vor allem auf eine deutsch-französische. Das ist ein Unterfangen, was sehr große Probleme mit sich bringt und sehr große Zeitverzögerungen mit sich bringt und wo es für den deutschen Imperialismus eben tatsächlich wirklich nicht rund läuft. Das wiederum führt dazu, dass die Bundesregierung an mehreren Stellen gesagt hat, okay, das wird so jetzt auf absehbare Zeit nichts, wir können das vielleicht für die ferne Zukunft planen, aber wir wollen auch in den Kriegen der nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre was zum Schießen haben. Ja, und was macht man? Die Bundesregierung hat zum Beispiel beschlossen, für die atomare Teilhabe jetzt die F-35, diesen US-Kampfjet zu kaufen. Denn der ist fertig, den kann man kaufen, von der Stange sozusagen. Da muss man nicht warten, bis irgendwelche deutsch-französischen Entwicklungsteams in ferner Zukunft was entwickelt haben, sondern das Ding gibt es. Gut, aber auf diese Weise arbeitet man halt mit der US-Rüstungsindustrie eng zusammen. Das ist also so in gewisser Weise ein Widerspruch zu diesem europäischen Projekt. Frankreich ist da auch sehr unglücklich drüber. Aber es ist eben tatsächlich eine Sache, die auf der einen Seite so ein bisschen aus der Not geboren ist. Auf der anderen Seite muss man, was die deutsche Rüstungsindustrie angeht, auch schauen, auch wahrnehmen, dass für die deutsche Rüstungsindustrie die transatlantische Variante immer eine ganz wichtige gewesen ist. Rheinmetall zum Beispiel. Rheinmetall ist der Rüstungskonzern in Deutschland, der gerade am meisten von dieser sogenannten Zeitenwende, also von dem 100-Milliarden-Programm, profitiert. Ungefähr ein Drittel von diesen 100 Milliarden landen bei Rheinmetall. Das ist echt richtig fett. Rheinmetall wird also boomen, boomt jetzt schon und wird vermutlich in wenigen Jahren ein Volumen haben, einen Umsatz von vielleicht so 15, 16, 17 Milliarden Euro im Jahr. Die haben lange bei 6 Milliarden dahin gedümpelt, aber sie werden dann bei 15, 16, 17 Milliarden landen. Das ist übrigens noch nicht Weltspitze. Also Weltspitze, das sind US-Konzerne mit einem Jahresumsatz von 40, 50, 60 Milliarden Dollar dann, aber gut, das ist die Größenordnung. Und wenn Rheinmetall wirklich an die Weltspitze will, auch da sieht man wieder, auf rein nationaler Ebene wird das wahrscheinlich schwierig werden. Da kommt man an 15, 16, 17 Milliarden Umsatz ran, aber da ist dann irgendwann auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Da braucht man einfach einen größeren Absatzmarkt. Das heißt, man muss letztlich auch andere EU-Staaten einbeziehen. Und auch das wieder ist eben ein Grund dafür, diese europäische Rüstungskooperation voranzutreiben. Rheinmetall aber hat gleichzeitig auch starke Interessen in den USA. Rheinmetall verkauft eine Menge Zeug an die US-Armee, hat einen vollständig US-amerikanisch organisierten Ableger in den USA und hat im Moment realistische Aussichten drauf, den Schützenpanzer der nächsten Generation für die US-Armee bauen zu können. Ob das politisch realistisch ist, ist eine andere Frage. Aber die sind im Moment im Rennen, die sind in der Endausscheidung und da stehen sie allein gegen General Dynamics, also gegen den US-Konzern. Und falls Rheinmetall das gewinnen würde, hätten die einen Auftrag von 45 Milliarden US-Dollar. Das ist fast so viel wie der gesamte Auftragsbestand, den Rheinmetall in diesem Jahr insgesamt erreichen wird. Also das ist eine gewaltige Summe. Hat aber natürlich zur Folge, dass auch die Interessen wieder an der transatlantischen Kooperation wachsen werden. Wenn man da das große Geschäft macht, dann ist auch ein politisches Interesse an der Zusammenarbeit natürlich größer. Und da sieht man an diesen Beispielen, sieht man recht gut diese beiden Faktoren, die die deutsche Rüstungsindustrie und eigentlich auch das deutsche Kapital überhaupt antreiben. Auf der einen Seite halt der Versuch innerhalb der EU die Dinge zu regeln und da tatsächlich innerhalb, also über die Kooperation in der EU auf Weltniveau zu kommen. Auf der anderen Seite aber aus pragmatischen Gründen, aber auch weil es sich eben so wirklich sehr lohnt, eben die transatlantische Kooperation weiterzufahren. Also eine widersprüchliche Entwicklung. Diese widersprüchliche Entwicklung kann man auch in einem Bereich sehen, der jetzt wieder in die Diskussion kommt und möglicherweise demnächst noch mehr diskutiert wird. Das ist die atomare Bewaffnung. Bislang ist es ja so, dass die Bundesrepublik atomar sozusagen im Sinne, im Denken der herrschenden Klasse atomar abgesichert ist über die USA und über diese nukleare Teilhabe, ne, also über die US-Atombomben, die in Deutschland gelagert sind und die von deutschen Kampfjets halt dann auch eben eingesetzt würden. Das heißt, da ist zumindest so eine Einbindung in eine nukleare Komponente da. Aus Sicht von Militärs ist das wichtig, denn die Gegner, mit denen man es zu tun hat, das ist ja vor allem Russland und Russland ist eine Atommacht. Und wenn man mit einer Atommacht, wenn man sich gegen eine Atommacht stellt, aber selbst nicht über Atomwaffen verfügt, ist das natürlich eine dumme Situation. Insofern, das Streben zumindest nach dem nuklearen Potenzial ist in der deutschen Politik völlig klar da. Bislang, wie gesagt, ging es über diese atomare Teilhabe an dem US-Atomwaffenpotenzial. Das hat in zweierlei Hinsicht Probleme. Ein Problem dabei ist, dass man natürlich auf die USA angewiesen ist und muss mal ein bisschen runterzubrechen. Wenn Trump die Wahl gewinnt und entscheidet, ihm ist aufgrund seiner strategischen Orientierung die Absicherung Europas nicht mehr so wichtig, dann steht man plötzlich blank da. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist die, dass natürlich, wenn man selbst zu einer eigenständigen Macht werden will, man auch ein eigenständiges Nuklearpotenzial übereinzufügen muss und nicht ständig angewiesen sein kann auf den guten Willen der Vereinigten Staaten. Insofern ist die Idee, eine europäische nukleare Abschreckung zu haben, auch das Vokabular entstammt ja so den Herrschenden praktisch, also dieses Nuklearwaffenpotenzial zu besitzen, das ist eine alte Idee. Das geht wirklich schon Jahrzehnte zurück. Da gibt es aus der Perspektive der Herrschenden in Deutschland zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass eine deutsche Bombe wirklich sehr, sehr schwer vermittelbar wäre. Und zwar schlicht und allein deswegen, weil in der gegenwärtigen Rivalität zwischen den unterschiedlichen imperialistischen Mächten Deutschland diejenige Macht ist, die kein nukleares Potenzial zur Verfügung hat. Und die anderen, Frankreich zum Beispiel, auch die USA, werden sicherlich nicht froh darüber sein, wenn Deutschland diesen Rückstand aufholt. Das ist das eine. Und man kann natürlich gerade aus französischer Sicht auch, und man sollte vielleicht auch historisch argumentieren, denn du hast es vorhin erwähnt, ne? Frankreich hat 3 Kriege verloren und wollte den Abstimmungskrieg in der EU nicht verlieren, aber sie wollen ganz sicherlich nicht jetzt auch noch dass Deutschland auch noch die Bombe hat letztlich und diesbezüglich gegenüber Frankreich aufholt. Das heißt also, das wäre eine Sache, das wäre technisch sicherlich machbar, irgendeine deutsche Bombe zu produzieren, aber es wäre politisch sehr schwer durchsetzbar, weil es vermutlich große Konflikte mit den anderen imperialistischen Mächten hervorrufen würde. Es gibt trotzdem immer wieder Stimmen in der Bundesrepublik, man kann es zum Beispiel in der FAZ immer wieder lesen, wo vor allem der Hardliner in der Redaktion immer wieder dafür plädiert, doch an die deutsche Bombe zu denken. Man kann sowas immer wieder hören, aber es wird doch mit einer relativen Zurückhaltung behandelt. Die andere Variante wäre die, dass man sagt, in der EU ist ja Frankreich eine Atommacht. Ne? Also warum soll man nicht sich zusammentun und die französische Atombombe für die Abschreckung der EU dann halt verwenden, ne? Um wenigstens eine eigenständige Basis auch gegenüber den USA zu haben. Und das ist was immer wieder diskutiert wird, was aber an einem bestimmten Punkt hängt, klemmt. Und dieser Punkt ist der, dass die französische Bourgeoisie natürlich sagt, wir haben die Bombe, Deutschland nicht. Wir werden dieses Privileg nie im Leben aufgeben, ne? Also nur über unsere Leiche. Und das ist natürlich was, was wiederum der Bundesrepublik nicht, also der Bundesregierung nicht passt. Denn wenn man sozusagen eine Abschreckung, eine nukleare Abschreckung über die EU konstruiert, ne, und dafür die französische Atombombe nimmt, aber Frankreich weiterhin die alleinige Verfügungsgewalt über diese Bombe hat, also Frankreich allein entscheidet, wann und wo die eingesetzt werden darf, dann ist sozusagen Deutschland nur noch zweite Klasse, ne, zweite Liga. Und das wiederum ist was, was natürlich dem deutschen Kapital überhaupt nicht in den Kram passt. Man sieht immer wieder, dass die sagen, ja, wir können ja so ein deutsch-französisches Ding machen und wir würden auch gerne, Atombomben sind ja teuer, ne, wir würden auch gerne ein bisschen was mitfinanzieren. Ne, also wir helfen euch. Ne, das sagen die immer wieder. Aber dieses Mitfinanzieren wollen ist natürlich nur ein Einstieg ins Mitbestimmen über das französische Nuklearpotenzial. Und deswegen ist es was, was Frankreich bisher jedenfalls immer klar abgelehnt hat. Frankreich sagt, okay, wir können das gerne machen, sowas wie eine nukleare Teilhabe für ganz Europa, aber das wird so sein wie mit der nuklearen Teilhabe mit den USA. Wer letztlich entscheidet, das wird Frankreich sein. Ne? Und das ist eben der Stand der Debatte gerade. Da haben die sich in den Haaren und man weiß nicht, ob sie eine Lösung finden. Gut, das wären so die innereuropäischen und die transatlantischen Dilemmata im Rüstungsbereich. Um jetzt konkret zu werden, was die Zielvorstellung angeht, also wofür braucht man diese Aufrüstung und wohin geht die ganze Entwicklung? Was man klar sehen kann, ist der Aufmarsch gegen Russland. Der wiederum ist auch seit 2014 deutlich erkennbar. Ich habe jetzt hier eine NATO-Karte dabei, die stammt aus 2018 oder 2019, glaube ich. Auf jeden Fall vor 2022. Und man sieht an dieser Karte, es kommt jetzt nicht wirklich aufs Detail an, aber man sieht all diese Figuren und Bilder da, das symbolisiert praktisch den Aufmarsch, den die NATO damals gestartet hat gegen Russland. Also die Stationierung von Truppen im Baltikum, die Bundeswehr in Litauen, ne, wo die deutsche Brigade dort stationiert ist. Die Stationierung von Truppen, verstärkte Stationierung von Truppen auch in Südosteuropa. Die verstärkte Tätigkeit bei den Aufklärungsflügen. Die Bundeswehr fliegt ja auch immer im Baltikum, so Luftraumüberwachung nennt sich das. Da wird halt gecheckt, dass eben russische Flugzeuge nicht den Luftraum der baltischen Staaten verletzen. Ja, das ist was, was seit 2014 läuft und man sieht, dass es seit 2022, also seit Beginn des Ukraine-Krieges, nochmal deutlich verschärft wird. Ne? Also keine neue Entwicklung, aber durchaus ein massiver Schub. Hier müssten wir jetzt die Zahlen durchgehen, möchte ich euch jetzt ersparen. Im Einzelnen, man sieht, dass die Truppen überall dort, wo sie schon vorher stationiert waren, deutlich aufgestockt werden und dass auch dort Truppen stationiert werden, NATO-Truppen zum Beispiel in der Slowakei und in Ungarn, wo vorher solche NATO-Truppen noch nicht stationiert waren. Es wird also praktisch ein Ring hier gelegt, man kann jetzt nicht sagen, um Russland in dem Sinn, denn hier ist natürlich die Ukraine, Moldawien und Belarus dazwischen, aber in größtmöglicher Nähe zu Russland wird da praktisch ein Ring gelegt. Das macht alles die NATO. Warum? Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Zum einen ist es natürlich so, dass die Vereinigten Staaten ein deutliches Interesse daran haben, die gesamte NATO gegen Russland in Stellung zu bringen und damit natürlich auch Deutschland gegen Russland in Stellung zu bringen. Das ist völlig logisch, denn die USA haben überhaupt kein Interesse an einer wie auch immer gearteten deutsch-russischen Kooperation. Also die Nord Stream Pipelines zum Beispiel. Das war immer was, wo die USA ganz massiv dagegen waren. Deswegen ja auch die begründete Vermutung, dass es irgendwelche US-Stellen waren, die sie in die Luft gesprengt haben. Man kann natürlich den besten Keil zwischen Deutschland und Russland treiben, indem man die beiden Länder in eine Situation des Krieges gegeneinander bringt. Insofern ist natürlich die Tatsache, dass jetzt die NATO massiv mobilisiert gegen Russland, also sich in militärischen Stellung bringt, und dass gleichzeitig auch die Bundesrepublik massiv die Ukraine aufrüstet, ukrainische Soldaten ausbildet, auch dazu beiträgt, die Waffen rüberzuschaffen in die Ukraine, die dort zur Verfügung gestellt werden. Das ist natürlich was, was klar im US-Interesse liegt. Das ist die eine Seite der Medaille. Es gibt, die Position wird zumindest ich vertreten, es gibt auch eine zweite Seite der Medaille. Und das ist tatsächlich ein genuines Interesse des deutschen Kapitals am Ukraine-Krieg. Es ist ja so, wenn man sich die Entwicklung in Europa seit den 90er Jahren anschaut, dann kann man sehen, dass in den 90er Jahren erstmal nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Systeme in Ost- und Südosteuropa, da war ja alles wieder offen. Ne? Offen zunächst vor allem fürs deutsche Kapital. Es gab eine massive Expansion sowohl bei Handel als auch bei den Investitionen beim Kapitalexport. Und schon Ende der 90er Jahre war das deutsche Kapital in Ost- und Südosteuropa wirklich die Nummer eins, ne, die stärkste Kraft dort. Und die EU-Osterweiterung hat praktisch, so will ich das jedenfalls sehen, hat vor allem eben dafür gesorgt, dass all diese Expansionsgebiete des deutschen Kapitals dann auch tatsächlich fest eingebunden wurden in die EU. Sie wurden dann auch fest eingebunden in die NATO, auch aus US-Interessen raus. Das haben wir heute Vormittag gehört. Aber durchaus auch aus deutschen Interessen raus. Denn diese gewaltige Expansion nach Ost- und Südosteuropa, die war ja deswegen möglich, weil Russland dort seinen Einfluss völlig verloren hat. Und die Frage ist natürlich, die Frage, die sich Strategen stellen, auch in den 90er Jahren schon gestellt haben, die haben gesehen, klar, Russland verliert massiv seinen Einfluss. Aber wird das auf Dauer so sein? Kein Mensch weiß es. Es kann ja auch wieder andere Zeiten kommen. Es können ja Zeiten kommen, wo Russland wieder stärker wird. Und dann muss man vorbereitet sein. Und insofern ist das ein Motiv gewesen, auch aus dem Interesse des deutschen Kapitals heraus, eben die NATO-Osterweiterung mit voranzutreiben. Denn wenn die Staaten in der NATO mit drin sind, dann sind sie wirklich ganz fest von Russland weggetrennt. Das ist die große Entwicklung in den 90er, 2000er Jahren gewesen. Und man kann sehen, dass schon in den 2010er Jahren es in der Bundesrepublik ganz massiven Unmut gegeben hat, weil Russland seinen Einfluss in Serbien wieder stärken konnte und seinen Einfluss in Bosnien-Herzegowina wieder stärken konnte. Das ist jetzt nicht der Nabel der Welt, ne, Bosnien und Serbien. Aber selbst, dass Russland da wieder Einfluss gewonnen hat, das hat im deutschen Establishment wirklich massiven Ärger hervorgerufen. Und die haben immer wieder gesagt, wir müssen da was tun, dass Russland da wieder rausfliegt. Und jetzt muss man sich vorstellen, mit dem Ukraine-Krieg fängt Russland in Osteuropa einen Krieg an, der gegen deutsche Interessen geht. Und wenn Russland diesen Krieg gewinnen würde, dann würde das bedeuten, dass die deutsche Dominanz über Ost- und Südosteuropa, dass die flöten ist. Und insofern, denke ich, muss man den Pistorius schon ernst nehmen, der auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, Russland hat gezeigt, dass es seine alte, so hat er das formuliert, Dominanz über Mittel- und Osteuropa wiederherstellen will. Und das müssen wir natürlich um jeden Preis verhindern. Da würde ich tatsächlich auch ein genuin deutsches Interesse daran sehen, die Ukraine aufzurüsten, ukrainische Soldaten auszubilden und überhaupt zu versuchen, entweder Russland, wie es der Scholz sagt, nicht gewinnen zu lassen oder sogar, wie es die Baerbock formulieren würde, verlieren zu lassen. Und da decken sich tatsächlich deutsche und US-amerikanische Interessen. Es gibt dann im Einzelnen noch Unterschiede, also da gibt es Schattierungen, aber es gibt doch einen Konsens, der eine ganze Menge trägt, würde ich denken. In dieser Hinsicht ist es recht interessant, dass die NATO dort stationiert ist in Ost- und Südosteuropa. Der Grund ist sicherlich der, dass auch die USA ein Interesse daran haben, dort stationiert zu sein. Insofern haben die auch ein Interesse, die NATO eben dort hinzuschicken und selbst auch Soldaten und Gerät zu stellen. Aber der andere Punkt ist, dass tatsächlich nach gegenwärtigem Stand die EU mit ihren Versuchen, eine EU-Armee oder zumindest irgendwie koordinierte Streitkräfte aufzubauen, ja bislang faktisch gescheitert ist. Es gibt ja keine schlagkräftigen EU-Truppen. Das Es gibt diese EU Battle Groups seit 2007 schon, ne? Aber die sind noch nie eingesetzt worden, weil wiederum Deutschland und Frankreich sich nie einigen konnten, wo sie eingesetzt werden sollen. Also es gibt keine schlagkräftigen Streitkräfte auf EU-Ebene. Insofern ist die NATO auch für den deutschen Imperialismus wirklich sehr praktisch als Instrument, was in diesem Fall eben auch genutzt werden kann, um eben ja gegen Russland Position zu beziehen. Und das funktioniert eben, weil die USA auch ein klares Interesse dran haben. In diesem ganzen Konglomerat ist es so, dass die Bundesrepublik eine bestimmte Position erhält. Ich habe jetzt hier das da. Ja, das ist eine etwas wirre Karte, aber man kann sie auflösen. Die Sache ist ja so, die NATO bringt sich gegen Russland in Stellung und natürlich müssen die ganzen Truppen, die im Baltikum, in Polen, auch in Südosteuropa stationiert werden, sofern das jetzt, sagen wir mal, französische oder US-amerikanische Truppen sind, die müssen irgendwie dorthin transportiert, verfrachtet werden, vor allem auch das Gerät. Gut, Truppen kann man fliegen, aber die ganzen Panzer, ne, das kann man nicht fliegen. Das muss man irgendwie anders transportieren. Und es ist schon aus Gründen der Geografie relativ naheliegend, dass zum Beispiel US-Truppen eben über den Atlantik verschifft werden, dann in Häfen angelandet werden und von dort weiterfahren, entweder auf der Schiene oder auf der Straße. Die müssen dann also irgendwie Richtung Osten und der Weg führt logischerweise über Deutschland, ne? Wenn man nicht gerade Ostseehäfen nimmt, was die auch manchmal tun. Aber gut, die meisten Strecken führen halt über Deutschland. Das bedeutet, in diesen Aufmarschszenarien bekommt die Bundesrepublik die Funktion einer Art Drehscheibe. Drehscheibe ist der offizielle Begriff. Das heißt also, da kommt alles angefahren aus dem Westen, was in Richtung Osten soll. Das wird über deutsches Territorium drüber transportiert und landet dann im Baltikum oder an der polnisch-belarussischen Grenze oder in Südosteuropa oder wo auch immer. Und diese Drehscheibenfunktion, die ist was ganz, ganz Wichtiges auch für künftige Kriegsszenarien. Denn wenn es zu einem heißen Krieg zwischen der NATO und Russland kommen sollte, dann müsste Deutschland eben diese Drehscheibenfunktionen erfüllen. Und das hat jetzt weitreichende Konsequenzen. Es hat einmal ganz stumpfe, simple Konsequenzen, dass zum Beispiel die festgestellt haben, die A20, ne, die ja irgendwo im Norden lang geht, die A20 ist nicht so, wie sie sein sollte aus Sicht von Militärs. Ne, die muss dringend umgebaut, neu gebaut werden oder verbessert werden. Das heißt, die Baustellen, die man auf der A20 vermutlich demnächst sieht, die sind der Bundeswehr bzw. der NATO, wenn man so will, geschuldet und dem Aufmarsch in Richtung Osten. Ein zweiter Punkt ist, dass bei dieser Drehscheibenfunktion die ganzen Truppen, die kommen an. Die müssen verpflegt werden, das Zeug muss aufgetankt werden, ne, die Fahrzeuge, die müssen übernachten irgendwo. Ne, da ist eine unglaubliche Logistik, die da dran hängt. Und nun kann es ja nicht sein, dass diese ganze Logistik die gesamte Bundeswehr verschluckt. Ne, die Bundeswehr soll ja auch ihre Kampftruppen in den Osten schicken und nicht hier US-Kampfpanzer auftanken oder was auch immer. Ne. Und das ist der Punkt, wo nun gesagt worden ist, das sollen zunehmend nicht aktive Soldaten machen, sondern das sollen wenigstens Reservisten machen. Ne, Leute, die man dann aus dem zivilen Bereich wieder zurückholt. Deswegen werden aktuell diese Heimatschutzregimenter verstärkt aufgebaut. Die Idee ist auch schon älter, aber forciert wird das tatsächlich seit 2022. Ja, und die sollen halt einen Teil dieser Aufgaben so viel wie möglich übernehmen. Und es kommt noch dazu, auftanken, ne? Das kann ja wirklich jeder. Das können wir hier auch sozusagen. Ne? Also das heißt, die Planungen sind inzwischen auch so, dass zumindest zivile Unternehmen in die Bundeswehrplanungen auch einbezogen werden, ne, für diese Drehscheibenfunktion. Denn ne, wenn diese ganzen Truppen hier anrücken, durchgefahren werden und versorgt, verpflegt, was auch immer werden sollen, dann kann man da auch zivile Unternehmen einbinden. Und wenn es nur eine Tankstelle ist, die man einbindet, ne, die dann halt einen US-Militärkonvoi auftankt. Man kann also sehen, dass genau diese Kriegsplanungen mit dieser Drehscheibenfunktion für Deutschland dazu führen, dass immer mehr auch zivile Bereiche einbezogen werden ins Militärische. Und genau das wird bei den aktuellen Manövern auch geprobt, die vorhin erwähnt worden sind. Dieses Manöver Steadfast Defender, da gibt es auch deutsche Beiträge dazu. Die laufen nochmal gesondert unter dem Namen Quadriga Ist also ein bisschen so ein Wirrwarr organisatorisch. Was aber die Bundeswehr in diesem Zusammenhang macht, ist auf der einen Seite halt genau diese Kampfeinsätze im Osten zu proben, auf der anderen Seite eben auch diese Logistik-Drehscheibenfunktion einzuüben. Und dabei sind zum ersten Mal bei einem NATO-Manöver jetzt auch Reservisten einbezogen worden. Und diese Reservisten zumindest in Kooperation mit THW und Rotem Kreuz. Also mit jetzt nicht militärischen zumindest Verbänden. Man sieht also wirklich ganz aktuell, wie das Militärische wirklich immer mehr ins Zivile reingeht und dieses Schlagwort der Kriegstüchtigkeit, dass wir hier kriegstüchtig, es geht ja nicht, dass der Tankwart da zusammenbricht, wenn er sieht hier, dass der Militärtransport durchrollt und aufs Schlachtfeld zieht. Also der muss auch kriegstüchtig sein. Das erklärt sich also zu einem guten Teil daraus. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Die Strukturreform, die die Bundeswehr gerade hat, die versucht auch all dem Rechnung zu tragen. Dazu gehört es auf der einen Seite mit technischen Umstrukturierungen die Bundeswehr schlagkräftiger zu machen. Das ist jetzt sehr speziell. Aber es gehört eben auch dazu, dass man sagt, Drehscheibenfunktionen, das hängt doch alles zusammen. Bislang war es so, da gab es das Einsatzführungskommando in Potsdam, das hat halt Auslandseinsätze gesteuert. Und dann gab es halt hier die Bundeswehr im Inland praktisch, da gab es ein territoriales Führungskommando, das hat praktisch die Sachen hier im Inland geregelt. Aber das kann man doch überhaupt nicht mehr trennen, Ausland und Inland, das verschmilzt doch. Und insofern wird die Bundeswehr jetzt ein operatives Führungskommando einrichten, in dem sowohl das Inland als auch die Kriegführung im Ausland zusammen gesteuert werden. Also da verschmilzt wirklich alles. Da verschmilzt zivil und militärisch. Und das verschmelzen die Kriegsschauplätze, also die Schlachtfelder im Ausland, mit der Logistik im Inland, in die Zivilisten eingebunden sind. Also eine wirklich gespenstische Vorstellung, wie ich finde. Gut, das ist ziemlich der Schwerpunkt der Militäraktivitäten der Bundeswehr im Moment, an dem man auch gut sehen kann, wie meiner Ansicht nach jedenfalls, wie ambivalent eben das Verhältnis zur NATO ist und dass die NATO in bestimmten Punkten zumindest auch ein Instrument für die Bundesregierung, also für das deutsche Kapital sein kann. Vielleicht kurz noch zwei Elemente, auf die ich eingehen möchte. Das eine ist, wir schauen ja immer auf den Aufmarsch gegen Russland. Das Ding ist aber, die Bundeswehr ist zunehmend auch oder weiterhin und zunehmend auch im Nahen und Mittleren Osten aktiv. Hier eine Karte, auch wieder von der Bundeswehr, auf der man sieht, die Länder, in denen die Bundeswehr operiert. Griechenland und die Türkei sind hier eingezeichnet, weil die Bundeswehr in der Ägäis Flüchtlinge jagt. Also das ist jetzt niedrigschwellig sozusagen aus militärischer Sicht. Aber was wichtig ist, ist, dass die Bundeswehr nach wie vor in Jordanien und im Irak operiert, jetzt mit keinen riesigen Truppen, aber sie ist dort nach wie vor beteiligt an den weitergeführten Kämpfen gegen den IS, die immer noch weiter laufen, und an der Ausbildung der irakischen Streitkräfte. Da mischt die Bundeswehr weiter mit. Die Bundeswehr ist auch weiterhin aktiv und vielleicht demnächst sogar noch mehr aktiv im Libanon. Das tut sie schon seit 2006. Dort versucht sie eben Waffenschmuggel an die Hisbollah zu unterbinden und gleichzeitig die libanesische Marine auszubilden, auszurüsten, zu stärken. Das soll nun noch weiter verstärkt werden, die Aufrüstung und Ausbildung der libanesischen Marine. Und ja, wir haben es ja gesehen, die Bundeswehr war und wird demnächst auch wieder tätig sein im Roten Meer. Im Roten Meer, wo die Ansar al-Hulah, also Houthi werden sie ja immer genannt, aus dem Jemen, ihr offizieller Name ist Ansar al-Hulah, Ansarollah, kann nicht sprechen heute, die beschießen ja bekanntermaßen Schiffe, die in einem Zusammenhang mit Israel stehen, die durch das Rote Meer durchfahren, um eben ein Ende des Gaza-Krieges zu erzwingen. Und dagegen sind ja bekanntermaßen westliche Kriegsschiffe ins Rote Meer geschickt worden, die dort halt versuchen, die Angriffe abzuwehren. Daran war auch die Bundeswehr beteiligt, mit der Fregatte Hessen. Interessanterweise, das ist eigentlich ein Steinzeitmodell. In wenigen Jahren wird die eigentlich ausgemustert. Aber das ist die jüngste Fregatte, die die Bundeswehr zur Flugabwehr zur Verfügung hat. Wegen dieser Orientierung auf Piratenbekämpfung. Gut, also die war jetzt da. Und das ist in mehrfacher Hinsicht auch ein interessanter Punkt. Zum einen gibt es seit Mitte Dezember dort einen US-geführten Einsatz. Der heißt Prosperity Guardian, also Hüter des Wohlstands. Das ist schon echt bitter, ne? Also wenn man im Jemen oder in Eritrea oder im Sudan wohnt und sieht jetzt da Kriegsschiffe, die unter der Fahne Hüter des Wohlstands vorbeifahren, also um Gottes Willen, aber das leisten die sich. Gut, es gibt also diesen US-geführten Einsatz und natürlich haben die USA versucht, möglichst viele europäische Staaten auch zur Beteiligung an diesem Einsatz zu kriegen. Wer hat gesagt nein? Die Bundesregierung. Die Bundesregierung hat gesagt, wir machen da schon mit, aber wir machen es selber, beziehungsweise in einem EU-Einsatz. Und insofern hat die EU dann einen eigenen Einsatz gestartet. Aspides heißt der. Und im Rahmen dieses Einsatzes ist die Bundeswehr jetzt eben beteiligt gewesen mit der Fregatte Hessen an den Versuchen, eben den Houthi-Beschuss abzuwehren. Und sie wird dort auch wieder wohl ein Kriegsschiff hin entsenden. Man sieht also hier, dass es durchaus eine Rivalität gibt zwischen der NATO und der EU. Und in diesem Fall hat die EU, beziehungsweise auch Deutschland, darauf bestanden, diesen Einsatz als EU-Einsatz zu starten und nicht an einem US-geführten Einsatz teilzunehmen. Also da sieht man die Rivalität wirklich offen zutage treten. Der Hintergrund ist auch der, dass es alte Absprachen gibt. Man kann sie nachlesen. Es gibt ein Dokument, das ist 2013 veröffentlicht worden. Da sind die sehr schön drin. Das heißt, neue Macht, neue Verantwortung ist damals erstellt worden von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und vom John Marshall Fund of the United States zusammen. Und es sind sehr viele Leute aus den deutschen Eliten eingebunden gewesen in dieses Papier. Also Leute aus dem Bundestag, aus den Denkfabriken, auch aus Medien übrigens. Und eine von den Ideen, die darin vertreten wurden, war, dass gesagt wurde, die USA müssen sich künftig auf den großen Machtkampf gegen China konzentrieren. Das heißt, gleichzeitig, sie müssen raus aus dem Nahen und Mittleren Osten, zumindest ein gutes Stück weit raus, um genug Kräfte für den großen Machtkampf gegen China zur Verfügung zu haben. Und deswegen sollen Deutschland und die EU halt sozusagen in den arabischen Ländern rings um Europa da eben ja das den Staffelstab übernehmen. Und das ist genau das, woran die Bundesregierung jetzt anknüpft, dass sie halt sagt, okay, wir machen das, ne, wir fahren auch ins Rote Meer, aber das wollen wir auch selber machen. Ne, EU-Mandat, nichts US-geführt, das machen wir dann schon selber. Ja, das wäre der Mittlere Osten und dann am Schluss ganz kurz möchte ich noch eingehen auf den Aufmarsch gegen China, der gerade stattfindet. Auch da würde ich denken, der Machtkampf gegen China ist einer, der vor allem von den Vereinigten Staaten geführt wird. Und das ist auch klar, denn China ist ja praktisch dabei, zur Weltmacht aufzusteigen. Und damit würde es dann zumindest auf Augenhöhe mit der Weltmacht USA treten. Und insofern liegt es völlig nahe, dass die USA da, also der US-Imperialismus da dagegen ist, die herrschende Klasse in den USA. Aus Sicht des deutschen Kapitals ist die Sache verzwickt. Auf der einen Seite ist es völlig klar, dass es ein massives Interesse an einer wirtschaftlichen Kooperation mit China gibt. VW zum Beispiel. 40% des VW-Absatzes wird in China abgesetzt. Also VW minus 40%, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Und die anderen Autokonzerne fast genauso. Die Chemie nicht ganz so stark, aber auch sehr stark von China abhängig. Das ist so die eine Seite. Aber die andere Seite ist, dass sich in den letzten Jahren immer deutlicher gezeigt hat, Beispiel Solarzellen. Da gab es mal eine Zeit vor 10, 15 Jahren, da haben deutsche Konzerne gesagt, die Solarzellenproduktion läuft für uns genial. Und die waren wirklich fast die Nummer eins weltweit. Und die waren eigentlich auf dem Durchmarsch bei Solarzellen, bis dann die chinesische Solarzellenproduktion kam. Und das war's. Und was wird hier noch produziert an Solarzellen? So gut wie nichts mehr. Das heißt also, da hat sich gezeigt, die Konkurrenz mit China kann für das deutsche Kapital ein wirklich immenses Problem werden. Jetzt zeigt sich genau dasselbe Problem bei den Elektroautos. Und Elektroautos, Solarzellen sind Solarzellen, das ist begrenzt. Aber die deutsche Kfz-Branche, das ist nicht mehr begrenzt. Das ist die stärkste Industrie in Deutschland. Und es ist ja nicht nur die Kfz-Branche. Es ist ja auch inzwischen so, dass bei den ganzen Technologien der Klimawende, Batterien zum Beispiel, da sind chinesische Unternehmen vorne dran. Und wenn man sich das jetzt mal perspektivisch vorstellt, Deutschland 80 Millionen, 83 Millionen Einwohner, China 1,4 Milliarden. Ne, wenn China es nur schafft, eine qualitativ adäquate Industrie aufzubauen, wie die deutsche Industrie, ne, dann wird auf dem Weltmarkt nur noch ein Bruchteil übrig bleiben von dem, was die deutsche Industrie, was das deutsche Kapital gerade hält. Ne, das heißt also, da entwickelt sich gerade eine Situation, wo die Kooperation mit China möglicherweise eine ist, mit der man sich zu Tode kooperiert, ne, weil die chinesische Seite so stark wird. Und das ist ein Punkt, wo auch aus einem genuinen Interesse des deutschen Kapitals heraus eine zumindest konfrontativere, vielleicht sogar richtig konfrontative Politik gegenüber China möglicherweise angesagt ist, um diese Form des Abstiegs zu verhindern. Ist, denke ich, was man breit diskutieren kann. Aber man sieht inzwischen auch die ersten Schritte auf militärischer Ebene. Ich springe jetzt mal kurz über zwei Karten weg. Das hier ist eine Karte, auf der man sieht, die Route, die das jüngste Indo-Pacific-Deployment der Marine hinlegen wird. Ihr erinnert euch vielleicht, 2021 ist die Fregatte Bayern zu einer Asien-Pazifik-Fahrt aufgebrochen. War großes Thema hier, zum ersten Mal wieder deutsche Kriegsschiffe in Ostasien, im Pazifik unterwegs, im Rahmen einer Übungsfahrt, also auch mit Manövern. 2022 war es dann so, dass die Luftwaffe runtergeflogen ist nach Australien und in Australien große Manöver mit durchgeführt hat. 2023 ist das deutsche Heer runter, hat dort an Manövern teilgenommen, bei denen geübt wurde, eine fremde Insel einzunehmen, fremde Flugplätze einzunehmen. Ne? Was üben die im Pazifik hier, fremde Flugplätze einzunehmen? Ne? Also in Australien fasst sich echt an den Kopf. Aber gut, man muss es ernst nehmen, denn dieses Jahr steigern die das Ganze noch weiter und es wird nicht nur ein, sondern es sind schon zwei Kriegsschiffe unterwegs. Die Fregatte Baden-Württemberg und der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main, die hier rüberfahren, erstmal nach Halifax in Kanada. Da sind sie jetzt auf dem Weg, dann werden sie durch den Panama-Kanal weiter, durch den Pazifik und dann überall an Manövern teilnehmen. Zuerst hier auf Hawaii, dann auch hier in Japan und dann werden sie weiter an Singapur vorbei durch südchinesische Meer und irgendwann zurück durch den Indischen Ozean und das Rote Meer. Wenn sie dort nicht von Houthi-Milizen beschossen werden, dann zurück nach Europa fahren. Ja, die Baden-Württemberg ist eine von diesen Anti-Piraten-Fregatten, ne? Die kann das nicht, diese Dinger abwehren. Und das ist nur das eine. Gleichzeitig, ne, ist es so, dass auch die Luftwaffe jetzt unterwegs ist zu einem Riesending. Die werden im Juni aufbrechen und dann sind halt schneller, ne, als die Kriegsschiffe. Die werden dann erstmal auch nach Halifax und dann hier nach Alaska weiter. In Alaska werden die an einem großen Manöver teilnehmen. Arctic Defender heißt das. Und Defender, ne, das sind diese Manöver gegen Russland. Ne? Defender Europe, Steadfast Defender, Arctic Defender. Und tatsächlich, ne, das ist vom Szenario her, ein Krieg gegen China in der Arktis, das steht jetzt nicht an, aber gegen Russland, ja. Das heißt, da gibt es ein großes Manöver mit der deutschen Luftwaffe. Es sind über 30 Flugzeuge der deutschen Luftwaffe, die dabei sind. Die fliegen übrigens jetzt wieder in einem EU-Verband zusammen mit spanischen und französischen Kampfflugzeugen. Und es sind wohl auch britische mit eingebunden, aber der Kern ist, wie gesagt, EU, insgesamt über 50. Dann werden die weiter und auch hier nach Japan dort Manöver durchführen und das ist jetzt schon verdammt nah an der chinesischen Küste. Ne? Also wenn die hier in Japan in der Luft rumrockern, dann werden einige hier da an US-Manöver teilnehmen, einige runter nach Australien und sogar nach Neuseeland und hier wieder zurück nach Manövern in Indien, dann wieder nach Europa zurück. Das heißt also, die haben ihre Manövertätigkeit gegenüber den Vorjahren deutlich gesteigert und sie wollen das weiter steigern. Dann fragt man sich, warum tun die das? Ich würde denken, dass Interesse eben auch gegen China den Druck zu erhöhen und auch eben einen Aufmarsch gegen China zu planen, ist was inzwischen durchaus auch im Interesse des deutschen Kapitals liegt, bis zu einem gewissen Maß. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so eine Art Rückversicherung, und zwar eine Rückversicherung von Seiten der USA oder zugunsten der USA. Es ist ja so, ne, wenn die eigentliche Planung so ausschaut, dass die USA ihren Schwerpunkt auf den Machtkampf gegen China legen und deswegen aus dem Nahen und Mittleren Osten sich so ein Stück weit zumindest zurückziehen und deswegen dann die Bundesrepublik und die EU im Nahen und Mittleren Osten den Staffelstab übernehmen, dann haben die USA natürlich kein Interesse daran, dass sie sich allein in Ostasien verkämpfen, so im schlimmsten Fall, und der deutsche Imperialismus den Nahen und Mittleren Osten übernimmt, sozusagen. Also die wollen dann schon, dass die gemeinsamen Fronten sichern, sozusagen. Insofern ist es deutlich im US-Interesse, dass solche Manöver hier stattfinden, denn die stellen sicher, dass in einem großen Krieg gegen China, wenn es dazu kommt, tatsächlich auch die Bundesrepublik mit drin hängen würde in diesem Krieg. Also wäre dann Kriegspartei und als solche dann auch fest an die USA gebunden. Da sieht man wieder, denke ich, diese beiden Seiten, die da sehr eng zusammenhängen. Zum einen auf der einen Seite das Eigeninteresse des deutschen Kapitals an diesen Manövern, auf der anderen Seite aber eben auch das US-Interesse, letztlich den deutschen Imperialismus einzubinden und natürlich in einer untergeordneten Rolle einzubinden. Wie das Ganze weitergeht, das kann man ganz schlecht voraussagen. Aber diese Widersprüche, auch diese Widersprüche zwischen den Imperialismen, die kann man, denke ich, überall recht deutlich aufzeigen. Gut, danke fürs Zuhören. Sorry fürs Überziehen. Und dann können wir noch diskutieren.